HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Indem wir gemeinsam mit Ihnen für Ihre Länder arbeiten, schaffen wir auch wieder mehr Sicherheit für uns.
Europe always knows better.
Europa weiß es immer besser. Europa will die Bedingungen einer Partnerschaft immer diktieren.
We propose to use a mix of positive and negative incentives.
Wir schlagen einen Mix aus positiven und negativen Anreizen vor, um jene zu belohnen, die effizient mit uns arbeiten. Und um sicherzustellen, dass es Konsequenzen gibt für jene, die das nicht tun.
Das Drama unserer Staaten ist die Korruption. Geld für bestimmte Vorhaben kommt einfach nicht dort an, wo es ankommen soll.
Unserer Ansicht nach geht dieser Gipfel in die völlig falsche Richtung. Statt Fluchtursachen wirksam zu bekämpfen, fokussiert die Kanzlerin auf die Rückführung von Flüchtlingen.
Mit der Europäischen Union sind wir in einer Partnerschaft. Aber ich sage Ihnen sehr klar, der Senegal kann es nicht akzeptieren, dass wir zusammenarbeiten mit der Perspektive, je weniger Migration, desto mehr Zusammenarbeit.
Wake up, good morning.
Bessere Perspektiven für junge Menschen in Afrika wollen sie schaffen. Die Vertreter der europäischen und afrikanischen Länder, die sich in den letzten zwei Tagen in Abidjan getroffen haben. Partnerschaft, Kooperation. Diese Begriffe fielen in der Elfenbeinküste dabei oft, aber finden europäisch-afrikanische Verhandlungen wirklich auf Augenhöhe statt? Die Bevölkerung Afrikas wird sich laut Prognosen bis 2050 mehr als verdoppeln. Es fehlt an Bildung, Investitionen und Jobs. Dafür braucht es Handel und Infrastruktur und dafür braucht es politische Stabilität. Neue Perspektiven für die Menschen in Afrika sind nicht nur aus afrikanischer, sondern auch aus europäischer Sicht zwingend, sonst kommen noch mehr Flüchtlinge. Die neue Afrika-Politik, Europas Selbsthilfeprogramm, haben wir deswegen heute getitelt und wollen schauen, was hilft wirklich, Perspektiven für Afrikas Jugend in Afrika zu schaffen. Was bekämpft nicht nur die Flucht, sondern die Fluchtursachen? Es gibt keine Patentlösung, das ist klar. Dafür sind die Probleme der 55 Staaten Afrikas zu unterschiedlich. Aber Hilfsgelder zum Ausbau des Grenzschutzes oder für das Militär auszugeben, wie jetzt in der EU beschlossen wurde, das schafft sicher noch keine Perspektiven. Auf was hat man sich also geeinigt in Abidjan? Sebastian Schöbel berichtet.
Durchgehend harmonisch war der Gipfel von Europäischer und Afrikanischer Union nicht. Zwar habe man konstruktiv zusammengearbeitet, so Ratspräsident Donald Tusk, aber
it doesn't mean that we agree on everything.
Das heiße nicht, dass man bei allem einer Meinung sei. Zum Beispiel der Frage, ob Europa sich gegenüber Afrika abschotte. Nein, meinte Tusk nach dem Gipfel sehr deutlich. 2016 hätten die EU-Länder zum Beispiel 3,4 Millionen Aufenthaltsberechtigungen erteilt, viele davon für Menschen aus Afrika. Außerdem nehme Europa 45% aller im Ausland studierenden Hochschüler weltweit auf. Und die EU-Mitglieder gehören zu den großzügigsten Ländern überhaupt bei der Umsiedlung von Flüchtlingen aus Konfliktgebieten. Zu sagen, Europa biete keine legalen Migrationswege an, ist falsch und spielt nur den Schleppern in die Hände. Doch in der gemeinsamen Abschlusserklärung des Gipfels wird das dann etwas anders formuliert. Erstens, dass bisher noch zu wenig für legale, sichere Migration von Afrika nach Europa getan werde. Und zweitens, dass sich genau das bessern müsse. Vor allem für junge Afrikaner in der Ausbildung, für Unternehmer und für Forscher. Doch natürlich soll auch die europäische Hilfe beim Aufbau der afrikanischen Wirtschaft fortgesetzt werden. Bittsteller vor Europas Türen wolle man aber nicht sein, erklärte Alpha Condé, der Präsident Guineas. Man wolle ein gleichberechtigter Partner sein, der mehr Direktinvestitionen anzieht, weniger Spenden.
Nous voulons que l'Afrique remplace la Chine comme usine du monde.
Afrika wolle China als Werkbank der Welt ersetzen, kündigte Condé an. Um das zu erreichen, vereinbarten EU und Afrikanische Union noch mehr Kooperation, vor allem im Energiesektor, in der Wissenschaft und im Ausbildungsbereich. Auch um das historisch gewachsene Ungleichgewicht zwischen Afrika und Europa zu beenden, stellte der Chef der Kommission der Afrikanischen Union, Moussa Faki Mahamat, klar. Und fügte hinzu, Afrika kann seine Ambitionen mit den Europäern verwirklichen, muss es aber nicht.
Donc, il n'y a pas de monopole.
Es gibt hier kein Monopol, wir sind auf Augenhöhe und jeder verteidigt seine Interessen. Afrika hat das Recht, sich selbst zu industrialisieren, mit den Partnern seiner Wahl. Ein klarer Hinweis auf andere Akteure auf dem afrikanischen Kontinent, allen voran China, das deutlich anspruchsloser auf die afrikanischen Regierungen zugeht als die EU, besonders bei den Themen Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung. So verwundert es nicht, dass in der Gipfelerklärung auch steht, dass man sich Einmischung von außen und vor allem, Zitat, verfassungswidrige Regierungswechsel verbitte. Viele Vereinbarungen beim 5. EU-Afrika-Gipfel bleiben vage. Am konkretesten ist die europäisch-afrikanische Zusammenarbeit in der Libyen-Krise und damit dann doch das Thema Migration. Schleusernetzwerke sollen noch stärker gemeinsam bekämpft werden und vor allem sollen Flüchtlinge, die in die Hände von kriminellen Banden und Sklavenhändlern gefallen sind, befreit und evakuiert werden in die Nachbarländer Tschad und Niger. Von dort sollen dann allerdings nur Kriegsflüchtlinge und politisch Verfolgte nach Europa umgesiedelt werden. Der Rest, die Mehrheit, muss den Heimweg antreten, finanziell unterstützt von der EU.
Sebastian Schöbel mit einer Bilanz des Gipfels in Abidjan. Dort ist auch mein Kollege Jens Borchers. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Dass dieser Notfallplan für Flüchtlinge in Libyen jetzt dieses Treffen so dominiert hat, das wurde ja auch kritisiert. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Wichtig und auch richtig so?
Richtig so würde ich auf jeden Fall sagen. Ich hatte allerdings auch das Gefühl, dass alle Gipfelteilnehmer ganz klar wahrgenommen hatten, das ist nun wirklich ein Punkt, an dem wir wirklich was ganz Konkretes tun können bei diesem Gipfel, bei dem es ja sonst eher um die großen Linien der Politik ging. Und diese Gelegenheit haben sie einfach wahrgenommen, haben sie beim Schopf ergriffen und konnten damit so ein bisschen nach außen transportieren. So, wir haben das verstanden und wir haben etwas unternommen, um diesen Migranten, die in Libyen unter menschenunwürdigen Umständen feststecken, um denen zu helfen und zwar gemeinsam.
Etwas unternommen heißt ja erstmal, wir haben gesagt, wir wollen was unternehmen. Wie konkret wurde das denn?
Das wurde relativ konkret, weil bei der Abschlusspressekonferenz heute Mittag war dann schon davon die Rede, dass beispielsweise Marokko Flugzeuge bereitstellt, um sie nach Tripolis zu schicken und dort in der Nähe von Tripolis mit einem Lager anzufangen, nämlich mit der Rückführung der Migranten in ihre Heimatländer. Insofern ist das relativ konkret. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat sofort signalisiert, wir sind dabei, wir machen jetzt was. Es kamen Informationen von der libyschen Regierung, also der anerkannten libyschen Regierung. Etliche Teile von Libyen sind ja überhaupt nicht unter deren Kontrolle. Die haben Informationen herausgegeben, wie viele Lager es eigentlich gibt, nämlich 42 allein auf dem Gebiet, auf dem sie die Kontrolle haben. Also insofern hatte ich das Gefühl, da passiert tatsächlich jetzt etwas Konkretes. Trotzdem, die Details für diese ganze Angelegenheit, die müssen natürlich noch ein bisschen sorgfältiger ausgearbeitet werden. Das schafft so ein Gipfel nicht.
Erklärtes Ziel war es ja eigentlich auch über Investitionen in Bildung und Ausbildung sich zu verständigen, um Perspektiven für die jungen Menschen in Afrika zu entwickeln. Das ist ja durchaus auch ein dringendes Thema. 10 bis 12 Millionen junge Afrikaner strömen auf den Arbeitsmarkt und es gibt nur rund 3,5 Millionen Ausbildungsplätze. Sind die Staats- und Regierungschefs denen in dieser Frage sich näher gekommen? Kann das so ein Gipfel schaffen?
Mein Eindruck war, näher kommen ist eine schwierige Angelegenheit. Zumindest sind diese Themen mal benannt worden und zumindest hat man mal gesagt, das ist etwas, an dem wir gemeinsam arbeiten wollen. Viel mehr ist das aber auch noch nicht. Es gibt eine Abschlusserklärung von diesem Gipfel, die hat viele, viele, viele Seiten und viele, viele, viele Paragraphen. Die sind aber alle sehr vage gehalten und es sind eben Absichtserklärungen. Das muss jetzt konkretisiert werden. Man hat sich darauf geeinigt, dass man bestimmte Arbeitsgruppen einrichtet, die sich regelmäßig treffen sollen. Aber etwas wirklich Konkretes, ein Programm, was man benennen könnte, das ist bei diesem Gipfel nicht herausgekommen.
Mhm. Angela Merkel war ja auch auf dem Gipfel. 28 Vertreter der EU-Staaten waren dort. Jetzt hat der Präsident der Elfenbeinküste zum Abschluss des Gipfels gesagt, unsere gegenseitige Abhängigkeit war noch nie so stark. Gleichzeitig hört man ja durchaus auch eben in den Tönen vom Gipfel, dass es ein afrikanisches Selbstbewusstsein gibt. Wie ist denn die Perspektive oder auch das Auftreten von Merkel und den EU-Vertretern gewesen? War da auch so dieses Bewusstsein, ja, in Zukunft könnten die Beziehungen zu Afrika für uns wichtiger werden als die zu USA und Asien?
Mein Gefühl war, das war ein Gipfel, wo sich zwei Seiten treffen. Auf der einen Seite eine Staatengemeinschaft von 28 Staaten, nämlich die Europäer, 28 bisher jedenfalls noch. Auf der anderen Seite eine Staatengemeinschaft von 54 Staaten. Auf beiden Seiten gibt es bei den jeweiligen Mitgliedsländern sehr starke Einzelinteressen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Mein Gefühl war, an manchen Punkten nerven die sich gegenseitig. Die Europäer, indem sie immer wieder mehr oder weniger verdeckt darauf hinweisen, viel ist ja bei euch mit der Problematik Korruption behaftet. Umgekehrt sagen die Afrikaner den Europäern immer wieder, ihr erzählt uns seit 3 Jahren, ihr wollt mehr legale Zuwanderungswege für Afrikaner nach Europa schaffen. Da ist aber bisher nichts passiert. Also ich hatte das Gefühl, die nerven einander, aber sie wissen ganz genau, dass sie zusammenarbeiten müssen. Es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Denn die Problematiken, die sich im Zusammenhang mit Afrika ergeben, die betreffen in der Tat beide ganz, ganz enorm.
Das hört sich nach durchaus auch nach etwas Spannung an. Hat man davon auch was gesehen, als die 4 Vertreter zur Abschlusserklärung auf die Bühne traten?
Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre Repräsentant der Afrikanischen Union und der Repräsentant der Europäischen Union und wollte gerne gegenüber der Öffentlichkeit einen Gipfel als Erfolg verkaufen, dann hätte ich mir eine etwas andere Körpersprache und eine etwas andere Mimik vorgestellt. Im Prinzip standen da 4 Herren auf der Bühne, die immer geradeaus geguckt haben in Richtung der Journalisten, die aber ganz wenig miteinander in irgendeiner Art und Weise agiert haben. Teilweise sehr kurze Antworten, teilweise sehr schmallippige Antworten. Also von der menschlichen Atmosphäre her hatte ich das Gefühl, man hat intensiv miteinander gerungen und war etwas erschöpft voneinander.
Also auf der menschlichen Ebene noch kein Durchbruch, noch nicht die Partnerschaft, die Augenhöhe, von der gesprochen wird. Jens Borchers in Abidjan, wo der EU-Afrika-Gipfel gerade zu Ende gegangen ist. Dankeschön. Der britische Ethnologe Nigel Barley begab sich in den 70er Jahren nach Afrika in den Norden Kameruns. Seine humorvollen Erfahrungsberichte veröffentlichte er unter dem Titel Traumatische Tropen und sie verraten uns mindestens genauso viel über die Verfasstheit des Forschers und andere Europäer wie über das Volk, über das er forschen will.
Die Vorstellung, dass alle Ethnologen von dem verzehrenden Verlangen erfüllt sind, mit einem bestimmten Volk auf dieser Erdkugel zusammenzuleben, weil sie dieses für den Hüter eines die ganze Menschheit angehenden kostbaren Geheimnisses halten und dass deshalb die Aufforderung, sich anderswo zu betätigen, für sie dem Ansinnen gleichkommt, sich mit einem anderen als ihrem auserkorenen Seelengefährten zu vermählen, diese Vorstellung ist eine fromme Erdichtung. Ich zum Beispiel hatte meine Doktorarbeit über ein altenglisches Thema geschrieben, zu dem das Material gedruckt und in handschriftlicher Form vorlag. Ich bewegte mich in der Zeit, nicht im Raum, wie ich es damals etwas hochgestochen formulierte. Mit dieser Formulierung besänftigte ich meine Prüfer, die nichtsdestoweniger warnend den Finger hoben und mir rieten, mich künftig bei meiner Arbeit an die üblicheren geografischen Regionen zu halten. Ich hatte also keine Treuepflicht gegenüber einem bestimmten Kontinent zu erfüllen. Und da ich während des Studiums vermieden hatte, mich zu spezialisieren, hatte ich auch noch keinen Abscheu gegen irgendeinen besonderen Schauplatz gefasst. Wenn ich persönlich urteilen sollte und annahm, dass die vorliegende Literatur tatsächlich etwas über die untersuchten Menschen aussagte und nicht nur eine Projektion derer war, die jene Menschen untersucht hatten, dann erschien mir Afrika als der mit Abstand langweiligste Kontinent.
Nigel Barley, später mehr aus seinem Erfahrungsbericht. Die neue Afrika-Politik, Europas Selbsthilfeprogramm, der Tag in HR2 Kultur. Während auf dem EU-Afrika-Gipfel in Abidjan verhandelt wurde und mehr als vorgesehen über direkt mit den Fluchtbewegungen zusammenhängende Missstände gesprochen wurde, wurden in Brüssel die Weichen gestellt für eine bahnbrechende Neuerung bei der Verteilung von Entwicklungsgeldern über alle juristischen Fakten hinweg. Kai Küstner.
Der EU-Geldtopf, um den es geht, trägt einen irgendwie beruhigend klingenden Namen. Instrument für Stabilität und Frieden nennt er sich. Bislang nutzte die Europäische Union ihn, um in Entwicklungsländern zum Beispiel Projekte zur Trinkwassergewinnung, Geschlechtergleichstellung oder Entradikalisierung von Jugendlichen zu fördern. Künftig wird die EU diesen Hilfstopf aber auch anzapfen können, um Sicherheitskräfte, sprich das Militär, gerade in afrikanischen Staaten zu unterstützen. Afrika braucht professionelle, gut ausgebildete und ausgerüstete Sicherheitskräfte, wenn wir sicherstellen wollen, dass unsere Entwicklungspolitik auch wirksam ist und unsere Hilfe bei den Bedürftigen auch wirklich ankommt. bekräftigte in diesen Tagen die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Sicherheit und Entwicklung müssen Hand in Hand gehen, sonst wird es mit beidem nichts, so ihr Argument. Und auch aus den EU-Mitgliedstaaten ist seit langem die Klage zu hören, dass man mit viel Aufwand Soldaten, zum Beispiel in Somalia, ausbilde, dann aber das Geld fehle, um die Kämpfer auch nur mit dem Nötigsten auszurüsten. Und die folglich mit Flipflops als Schuhwerk Terrormilizen gegenübertreten müssten. Kritiker allerdings lassen sich mit solchen Argumenten nicht überzeugen.
Es ist in gar keiner Weise verantwortlich, dass die zivile Krisenprävention etwa geschrumpft wird,
klagt der grüne Außenpolitik-Experte Reinhard Bütikofer. Während Kritiker also in dem EU-Vorgehen einen Tabubruch sehen und fürchten, dass in Zukunft Hilfsgelder zunehmend umgewidmet werden, geht mehreren Mitgliedstaaten die neue Regelung nicht weit genug. Nach jahrelangem erbitterten Ringen haben wir lediglich eine Maus geboren, macht ein EU-Diplomat, der ungenannt bleiben möchte, gegenüber dem AD-Studio Brüssel aus seiner Enttäuschung kein Geheimnis. Was die Mitgliedstaaten stört, es bleiben mit dem ausgehandelten Kompromiss Geldtöpfe verschont, an die sie unbedingt heran wollten.
Ursprünglich sollten von den 100 Millionen 25 Millionen genommen werden aus der Entwicklungszusammenarbeit,
erklärt der SPD-Abgeordnete im EU-Parlament Arne Lietz. Es war der Sozialdemokrat, der federführend bei den Verhandlungen mit dafür sorgte, dass nun also kein Geld aus einem EU-Entwicklungshilfetopf für militärische Zwecke genutzt wird. Wobei militärische Zwecke heißt, Waffen und Munition dürfen mit den EU-Mitteln ohnehin nicht beschafft, auch keine reine Kampfausbildung für Soldaten finanziert werden. Obwohl es entschärft wurde, halten nicht wenige das ganze EU-Projekt nach wie vor für heikel. Und zwar politisch wie rechtlich. Wie das AD-Studio Brüssel bereits im Mai berichtet hatte, gelangten der juristische Dienst von Rat und Parlament unabhängig voneinander zu der Auffassung, die Pläne seien mit den Verträgen nicht vereinbar. Und auch SPD-Mann Arne Lietz schließt nicht aus, obwohl er die Sache im Grundsatz nun mitträgt, dass sich eines Tages der Europäische Gerichtshof mit der Frage wird beschäftigen müssen.
Klar. Es gab ja auch intensive Debatten im Europaparlament, ob das juristisch überhaupt geht.
Für die einen hat der erzielte Kompromiss zu wenig Durchschlagskraft, die anderen hingegen halten die Verwendung von Friedensgeldern für Militärs ganz grundsätzlich für falsch. Trotz der erzielten Einigung scheinen die wenigsten gänzlich überzeugt von dem neuen Instrument, das die EU in Sachen Krisenabwehr nun in den Händen hält.
Aber es ist mit dem heutigen Beschluss in Brüssel eine Tür geöffnet für die Verwendung von Friedens- und Entwicklungsgeldern der EU für Militärs in Afrika. Entwicklung braucht Sicherheit, so hat es eben die EU-Außenbeauftragte Mogherini begründet. Auch auf dem offiziellen EU-Afrika-Gipfel wurden die Diskussionen um entwicklungspolitische Strategien von einem anderen Thema überschattet, das auch mit Sicherheit und Militärs zu tun hat, den katastrophalen Zuständen in Flüchtlingslagern, zum Beispiel in Libyen. Dieser Gipfel ist vorbei. Dort trafen sich Staats- und Regierungschefs aus den EU-Mitgliedstaaten und aus der Afrikanischen Union. Vieles blieb unbesprochen, wie wir gehört haben. Kritik an diesem Gipfel gibt es auch noch aus einem anderen Grund. Zu wenig Raum war dort für zivilgesellschaftliche Organisationen und deren Lösungsvorschläge und Ideen, kritisieren die kirchlichen Hilfswerke Brot für die Welt und Miserior, die deswegen im Vorfeld des offiziellen Gipfels einen mehrtägigen alternativen Gipfel unterstützt hatten. Das Forum des Peuples, ebenfalls in der Elfenbeinküste. Francisco Marie, Referent für Welternährung, Agrarhandel und Meerespolitik bei Brot für die Welt. Sie waren bei diesem Gipfel dabei. Guten Tag.
Guten Tag.
Was war denn an diesen Gipfelteilnehmern anders als an den zivilgesellschaftlichen Gruppen, die auch auf dem offiziellen Gipfel eine Rolle spielen durften?
Nun ja, es waren im offiziellen Gipfel weniger, aber unsere Kolleginnen und Kollegen aus Afrika, aber auch die leider nicht so vielen aus Europa, wir kommen aus Zusammenhängen erstmal, wir kennen uns in vielen Bereichen, weil wir EU-Afrika-Politiken schon seit vielen, vielen Jahren beobachten und Stellungnahmen abgeben. Und es waren natürlich auch viele, die tagtäglich damit zu tun haben, was eigentlich Afrikas Zukunft bringen würde. Es waren Bäuerinnen da, es waren Fischer da, es waren Menschen aus NROs, wie zum Beispiel aus dem Niger, die sich um ankommende Migranten und Flüchtlinge in den Ländern kümmern, also aus der alltäglichen Arbeit.
Haben denn auch auf diesem alternativen Gipfel die Fluchtbewegungen in Afrika und aus Afrika nach Europa eine so starke Rolle gespielt wie auf dem offiziellen Gipfel?
eine so starke nicht, weil auch andere Themen, die vielleicht sozusagen also vorgelagert, bevor Menschen eine Entscheidung treffen, die wesentlichere Rolle spielen. Aber sie haben natürlich eine Rolle gespielt und natürlich waren alle Teilnehmenden sehr schockiert über die Bilder aus Libyen der verkauften Menschen an Sklavenhändler, was aber für die meisten, gerade aus der Region, nichts Unbekanntes war, weil Familien Anwesender das immer wieder angedroht bekommen, dass das das Schicksal ihrer Familienmitglieder ist, die sich auf den Weg nach Europa gemacht haben.
Ist denn der Blick insgesamt auf die Migration und die Fluchtbewegungen auch ein anderer? Also ist die afrikanische Perspektive eine andere?
Ja, das kann man sagen. Deswegen spielt es eigentlich aus afrikanischer Perspektive nicht eine so wesentliche Rolle, wenn es um die eigentlichen Fragen in Afrika geht, um Afrikas Zukunft, nämlich wie geht es weiter mit der Landwirtschaft, wie geht es weiter vor allem auch mit Beschäftigung, mit Industrie, wie geht es in den Städten weiter. Das sind eigentlich die wesentlichen Fragen, die sich die Menschen stellen und die auch eigentlich im Mittelpunkt des alternativen Gipfels standen, zum Beispiel aber auch auf Europa bezogen. Die Handelsbeziehungen zu Europa, welche Wirkung haben sie auf Bäuerinnen in Afrika? Auch die Fischereiverträge, das waren eigentlich die Dinge, die man aber natürlich am Ende der Kette auch betrachtet als Nichtlösung für die Migrationsfrage, also für die Frage, sehen Jugendliche, die in diesen Sektoren Arbeit suchen, eine Perspektive für sich und ihre Familien in ihrer eigenen Heimat, in ihren eigenen Kontinent.
Da wird ja auch oft beklagt oder auch eingefordert, dass die Strukturen in afrikanischen Ländern auch aus eigenem Antrieb erstmal geschafft werden müssen und sonst die Gelder ja in korrupten Systemen versacken und Sicherheit und Infrastruktur fehlen. Gibt es da auch in der afrikanischen Zivilgesellschaft, mit der Sie jetzt auf dem alternativen Gipfel zusammengekommen sind, Vorstellungen, wie das weitergehen kann, wo man selbst ansetzen kann?
Ganz stark stand natürlich die Demokratiefragen in ihren eigenen Ländern. Also die Nichtbeteiligung der Zivilgesellschaft ist ja nicht auf den EU-Afrika-Gipfel beschränkt, sondern ist auch sehr, sehr eingeschränkt in den eigenen Ländern. Die Regierenden hören nicht nur nicht zu, sondern wie man dann an dem Gipfel selber ja erlebt hat am dritten Tag, der dann von der Polizei der Côte d'Ivoire einfach abgeschlossen wurde. Wir wurden rausgetragen. Also da gibt es ja ganz starke Defizite, dass die Menschen in ihren eigenen Ländern, in ihren eigenen Strukturen überhaupt kein Gehör finden.
Welche Hauptforderungen waren denn für Sie auf dem Tisch am Schluss dieses alternativen Gipfels in Richtung EU?
Also die Hauptforderungen waren natürlich, dass die EU bei allem, was sie tut, auch auf Demokratie und Menschenrechte wirklich achtet, ob sie umgesetzt wird, vor allem bei den Migrationsgesetzen, dass es nicht zu einer Kriminalisierung wie im Niger führt, dass dort Gesetze, selbst wenn Menschen Flüchtlingen was zu essen geben, auf einmal als Unterstützer von Schleppern in Gefängnissen landet. Das ist unsäglich, das war uns auch in der Schärfe nicht bekannt. Aber natürlich, außer dem Gipfel gibt es ja andere Verhandlungsebenen der EU, vor allem die Handelsverträge, die sogenannten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, die seit 15 Jahren von der EU durchgedrückt werden sollen, die eine Industrialisierung der Landwirtschaft sehr stark schaden, dass man die zumindest einmal einfriert und innehält und sagt, ist das unter diesen Bedingungen wirklich das, was wir von Afrika wollen, unsere Überschüsse dorthin bringen, um Landwirtschaft zu schaden? Das andere ist das ganze Projekt der Investitionsförderung. Da haben viele beschrieben, wie gerade auch Agrarinvestitionen zu massiven Landproblemen führen, weil die europäischen Investoren wollen ihre Pachtverträge abgesichert haben, aber es gibt keinen eingetragenen Landbesitz. Gemeinden verlieren ihr Gemeindeland. Die Länder haben neue Landgesetze, die dann zu Landverlust führen. Also gerade die Landwirtschaft, die meisten Arbeitsplätze schafft in Afrika, 70% fast, die wird stark von solchen Programmen dann behindert und dort verlieren dann auf einmal durch moderne Landwirtschaft dann Leute Arbeitsplätze. Das sind nicht die richtigen Investitionen. Und das andere sind die Fischereiabkommen. Also auch da sagt man, Fischereiabkommen, die für uns den Fisch liefern und die Menschen dort finden in ihren eigenen Gewässern keinen Fisch. Das kann ja nicht das sein, was die EU will, schon gar nicht unter dem Blickpunkt Jugendlichen eine Zukunft geben. Also es gibt viele verhandelte Ebenen, wo die EU auch ohne große neuen Initiativen auch mal einen Schritt auf Afrika und vor allem auf Afrikas Bevölkerung und Jugendliche zugehen konnten. Und da war man sich sehr einig, auch zwischen uns und afrikanischen Kollegen, dass das absolut Priorität hätte.
Francisco Marie, Referent für Welternährung, Agrarhandel und Meerespolitik bei Brot für die Welt und Gipfelteilnehmer des Alternativgipfels vor dem offiziellen EU-Afrika-Gipfel, von dem kaum berichtet wurde. Vielen Dank. Die neue Afrikapolitik, Europas Selbsthilfeprogramm der Tag in HR2 Kultur. Und noch einmal schlagen wir bei Nigel Barley nach, der in den 70ern in Kamerun war. Jetzt hat er einen Entwicklungshelfer im Auto.
Auf dieser Fahrt saß ich einem deutschen Landwirtschaftsexperten gegenüber, der zur Ableistung der zweiten Hälfte seiner Entwicklungsdienstzeit unterwegs in den Norden war. Er war, wie er mir enthüllte, verantwortlich für ein Projekt, bei dem es um den Anbau von Baumwolle für den Export ging. Der Verkauf der Baumwolle ist ein Regierungsmonopol und bringt dringend benötigte Devisen. Deshalb genießt die Baumwollproduktion eine massive staatliche Förderung. War er denn erfolgreich gewesen? Und wie? Tatsächlich hatten sich die Leute so sehr dem Anbau von Baumwolle verschrieben, dass sie keine Nahrung mehr angepflanzt hatten. Daraufhin waren die Lebensmittelpreise steil in die Höhe geschnellt und eine drohende Hungersnot hatte nur dank des Eingreifens kirchlicher Hilfsorganisationen vermieden werden können. Merkwürdigerweise schien ihm dieses Ergebnis ganz und gar nichts auszumachen. Es galt ihm wohl vielmehr als ein Beweis dafür, dass die Baumwolle sich durchgesetzt hatte. Während meiner Zeit in Kamerun traf ich viele solcher Fachleute, von denen etliche mir den harschen Vorwurf machten, ich existierte als Schmarotzer auf Kosten der afrikanischen Kultur. Sie seien gekommen, um Wissen zu vermitteln und das Leben der Menschen zu verändern. Ich sei nur hier, um Beobachtungen anzustellen und könne möglicherweise die Menschen in ihrem heidnischen Aberglauben und in ihrer Zurückgebliebenheit dadurch noch bestärken.
Nigel Barley, Erfahrungsbericht eines Ethnologen aus Kamerun aus den 70er Jahren. Das ist eben gar nicht so leicht mit der Entwicklungshilfe. Der Tag in HR2 Kultur. Wenn Menschen sich in ihren afrikanischen Heimatländern wohlfühlen, Perspektiven entwickeln können, Sicherheit und Stabilität erleben, dann ist das tatsächlich nicht nur im Sinne der europäischen Politiker, die die Fluchtbewegungen in Richtung Europa verringern wollen. Ein solches Beispiel hören wir aus Marokko. Zumindest könnte es ein erster Baustein in der Biografie junger Menschen dort sein, was Stefan Ehlert beobachtet hat.
Dieses Geräusch liebt ganz Marokko. Das Land leidet zunehmend unter Dürre. Aus 150 Metern Tiefe saugt die Pumpe das Wasser in den Brunnenschacht. Angetrieben wird die Pumpe von einem Solarmodul auf dem hochmodernen Campus der Berufsschule für erneuerbare Energien in Ouchta.
Oui. Le plan
ja, sagt die 20-jährige Swat, sowas könne sie auch bauen. Den Nutzen berechnen, den Kostenplan erstellen und eine dreidimensionale Zeichnung dazu. Vor allem aber könne sie die Pläne auch praktisch umsetzen. Das zeigt sie mir mit dem Schweißstrahl in der Hand. Fundamente gießen, Träger verschweißen, dann die Paneele im richtigen Winkel zur Sonne montieren. Das alles nach europäischen Normen für die beste Ausbeute. Das ist alles nicht schwer für uns. Was wir im Klassenraum lernen, setzen wir auch praktisch um. Dieser Praxisbezug sei das Pfund, mit dem die Schule wuchern könne. Ein Vorbild für ganz Afrika, sagt John Fimpel. Der Ingenieur arbeitet für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Er berät das marokkanische Ministerium für Berufsbildung und findet, dass die handwerkliche Seite bei der Ausbildung der Facharbeiter oft zu kurz kommt.
Praxisorientierung findet praktisch in den klassischen Ausbildungsgängen nicht statt. Das heißt, da gibt es keine Anlagen, an denen getestet wird. Es wird alles nur simuliert, alles nur gedacht.
Nicht so in Ouchta. Hier muss sich der Nachwuchs die Hände schmutzig machen. Die Werkshallen und Labore sind um den abgesägten Turm einer Windkraftanlage gruppiert. Hoch oben auf dem Stumpf befindet sich eine Plattform, um zu testen, ob die künftigen Facharbeiter auch schwindelfrei sind. Mehr als die Hälfte der rund 200 Auszubildenden sind Frauen. Über einen Mangel an Bewerbern kann sich das Institut nicht beklagen.
Nous avons chaque année, nous recevons généralement entre 5000 et 7000 candidatures.
Jedes Jahr haben wir zwischen 5000 und 7000 Bewerber, sagt Direktor Mohamed Zemma. Die Ausbildung sei von strategischer Bedeutung für Marokko, denn das Land wolle von fossilen Energien wegkommen. Wind und Sonne heißt die Formel für die Marokkaner. Afrikanische Energiewende ergänzt durch Energieeinsparung und Biogas. Auf eines dieser Felder müssen sich die jungen Techniker spezialisieren. Der 23-jährige Lukman zeigt mir auf dem Testgelände die Betontanks für Biogas, die Faultürme. Neben ihm liegt ein Kübel Pflanzenabfälle. Das hier ist ein chinesisches Modell, ein überirdischer Faulturm. Und der andere behandelt Abwässer und produziert gleichzeitig Biogas. Lukman kann sich sichtbar begeistern für die Technik, die so wichtig werden könnte, etwa für die Landstriche Marokkos, wo es kaum mehr Feuerholz zum Kochen gibt. Ich möchte mein eigenes Unternehmen aufmachen, denn so etwas gibt es in Marokko bislang nicht. Auch Swat träumt vom eigenen Start-up und der Marktlücke des grünen Stroms. Rund 10 Millionen Euro hat der Bau ihrer Schule in Ushta gekostet, finanziert von der Europäischen Union, Frankreich und Marokko.
Stefan Ehlert über ganz praktische Ansätze in Marokko, mit denen jungen Menschen oder jungen Menschen Hoffnung gegeben wird. Das sollte eigentlich im Fokus des EU-Afrika-Gipfels stehen. Perspektiven für junge Menschen, auch um Fluchtursachen zu bekämpfen, Perspektiven und Wohlstand zu schaffen. Professor Rainer Thiele, Experte für Entwicklungspolitik mit Schwerpunkt Afrika am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Guten Tag.
Guten Tag.
Wenn so wie beschrieben Ausbildung funktioniert, dann entstehen Perspektiven, dann entsteht aber auch Wohlstand. Sinkt dann automatisch die Zahl derer, die ihr Land Richtung Norden verlassen wollen?
Also das gerade dargestellte Beispiel der Berufsschule in Marokko ist ein idealtypisches Beispiel dafür, dass es wirklich klappen kann, Perspektiven für junge Menschen in Afrika zu schaffen und sie dann von der Migration abzuhalten. Also diese Ausbildung ist sehr praxisorientiert zur gleichen Zeit gibt es auch ein Programm in Marokko, saubere Energien zu entwickeln. Das heißt, es sind auch attraktive Arbeitsplätze für die Jugendlichen vorhanden. Das ist allerdings ein idealtypischer Fall. Also im Allgemein ist es so, dass wenn junge Menschen erstmal etwas mehr Einkommen haben, dann können sie sich die Reise nach Europa beispielsweise eher leisten, können Schleuser bezahlen und so weiter. Und das führt dann eher erstmal zu einem Anstieg der Migration.
Heißt das, sie müssen noch mehr Geld verdienen, damit man irgendwann diese Auswanderungslust wieder verliert? Macht sich das an Summen fest?
Ja, das macht sich an Summen fest. Also es gibt Schätzungen, dass erst ab einem Pro-Kopf-Einkommen pro Jahr von zwischen 5.000 und 8.000 Dollar dieses Verhältnis sich umkehrt, dass die Einkommen dann so hoch sind, dass die Menschen einen Anreiz haben, im Durchschnitt im Land zu bleiben.
Und in welchen Ländern gibt es das?
Das gibt es in ganz wenigen afrikanischen Ländern. Das heißt, die großen afrikanischen Länder, von denen wir immer sprechen, Nigeria, Äthiopien, die bevölkerungsreichen Länder sind weit davon entfernt.
Das heißt, entscheidender ist das Gefühl von Sicherheit oder überhaupt eben eine Perspektive, einen Arbeitsplatz auch zu bekommen, nachdem man eben so eine Ausbildung gemacht hat zum Beispiel. Aber das heißt auch, im Grunde kann man jetzt sowieso nichts tun, um unmittelbar jetzt Migration zu stoppen. Also weitere Migration wird unausweichlich sein, auch in den nächsten Jahren.
Weitere Migration wird unausweichlich sein. Also Afrika hat durchweg ein hohes Bevölkerungswachstum. Das heißt, es wird wirklich sehr viele Jugendliche werden in den nächsten Jahrzehnten auf die Arbeitsmärkte drängen. Das wird Afrika gar nicht absorbieren können. Das heißt, der Druck auf die Migration wird stetig sogar noch etwas zunehmen. Und dann kann man natürlich auch nie ausschließen, dass es Konflikte oder sogar Kriege gibt, die dann zu Fluchtbewegungen führen, die wir gerade jetzt im Nahen Osten erleben.
Wohl kaum werden auch staatliche Entwicklungshilfeprojekte allein reichen, um da wirklich was zu bewirken. Die EU will ja mit 44 Milliarden private Investitionen in Afrika ankurbeln. Da könnte man sagen, also hilft doch nur die Globalisierung, zum Beispiel so ein Industriepark, den ein Unternehmer in Ghana gerade aufbaut. Da sind deutsche Firmen wie Bosch, Grohe und DHL mit am Start und sagen natürlich, oh, da ist ein Markt für uns. Ist das der Weg?
Also es ist so, dass die Entwicklungshilfe immer nur einen kleinen Beitrag leisten kann. Also die kann gewissermaßen als Katalysator vielleicht fungieren. Aber was wichtig ist für die langfristige Entwicklung der afrikanischen Länder, sind tatsächlich private Investitionen und auch staatliche Investitionen der jeweiligen Länder. Also anders wird eine sich selbst tragende Entwicklung nicht in Gang zu setzen sein.
Dann ist man natürlich schnell an dem Punkt, wo man sagt, Wirtschaft will Stabilität. Das heißt, die werden garantiert nicht in alle afrikanischen Länder im Moment investieren wollen, wenn jemand überhaupt sagt, er geht in diese Richtung. Das heißt, diese Stabilität ist nicht immer gleich Demokratie. Jetzt haben wir eben gehört in dem Bericht über den Gipfel, dass ein Vertreter der Afrikanischen Union gesagt hat, wir wollen uns aber auch hier nicht immer reinreden lassen in unsere Regierungspraxis und bei den Menschenrechtsfragen. Das ist ein ganz schwieriger Punkt, oder? Bei der Frage auch privater Investitionen.
Das ist sicherlich ein schwieriger Punkt. Und da muss man auch ganz vorsichtig und auch länderspezifisch vorgehen. Also es gibt sehr starke Unterschiede zwischen den Ländern. Beispielsweise Ruanda, ein ökonomisch relativ stabiles Land, hat eine, man kann es nicht anders sagen, eine Diktatur, die sich erklären lässt, auch aus dem Bürgerkrieg, den es vor einem Jahrzehnt hatte, vor zwei Jahrzehnten hatte. Und da kann man auf Dialog setzen, sicherlich, was die Menschenrechte angeht. Aber ich würde davon abraten, also Einhaltung von Menschenrechten als Vorbedingung für Investitionen zu verlangen.
Gleichzeitig muss also das doch dann, wie Sie das andeuten, auch ein Miteinander von staatlichen Investitionen, Entwicklungshilfegeldern und privaten Investitionen geben. Also muss auch staatlich gewährleistet sein, dass Investoren da nicht nur an sich denken.
Also das ist so, ja. Das also, es verlangt schon eine gewisse Qualität der Administration auch in den afrikanischen Staaten. Und das ist natürlich ein großes Dilemma, dass das in einigen Ländern nicht der Fall ist.
Und von EU-Seite kann dann auch da reguliert werden und sagen, okay, ihr macht das, aber bitte müsst jene oder diese Standards einhalten?
Also man kann das bis zu einem gewissen Grad machen. Man darf allerdings nicht den Eindruck erwecken, dass die EU die Programme, die dann durchgeführt wird, bestimmt. Das heißt, es bedarf auch auf der Seite der afrikanischen Länder eine Eigeninitiative, dass die das als ihre eigenen Programme erkennen. Und da muss man sehr vorsichtig vorgehen. Und außerdem, Sie haben es ja schon erwähnt, die afrikanischen Führer lassen sich auch nicht alles gefallen und sie können immer noch auf die chinesischen Investoren zurückgreifen, die tatsächlich sowas Institutionen, Rechtssicherheit und so weiter angeht, da nicht sehr zimperlich sind.
Und auch nicht so auf den Menschenrechten beharren. Aber genau. Ohne private Investitionen geht es nicht, sagt Professor Rainer Thiele, Experte für Entwicklungspolitik mit Schwerpunkt Afrika am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Besten Dank. Die neue Afrikapolitik, Europas Selbsthilfeprogramm der Tag in HR2 Kultur. Der Ethnologe Nigel Barley war in den 70er Jahren in Kamerun und so beschreibt er, wie das beobachtete Volk mit Krankheiten umgeht.
Die Dovayos teilen die Krankheiten in vier Gruppen auf. Je nachdem, ob sie durch Ansteckung, durch Kopfzauber, durch Einwirkung der Ahnengeister oder durch Übertragung hervorgerufen sind. Nur ansteckende Krankheiten oder zufällige Verletzungen, an denen Zauberei schuld sein mag, lassen sich mit Hilfe von Kräutern heilen. Bestimmte Krankheiten bestimmten Krankheitsursachen zuzuordnen, ist ein ziemlich kompliziertes Verfahren. Bei manchen Krankheiten beziehen sich die Namen sowohl auf die Symptome als auch auf den verursachenden Faktor. Wie bei unserem Wort Erkältung, mit dem man bestimmte Symptome bezeichnet, und auch die Viruserkrankung selbst. Andere Namen benennen nur Symptome, wie die Gelbsucht, die bei vielen Erkrankungen auftritt. Um Symptome mit Krankheiten in Zusammenhang zu bringen, werden verschiedene Formen der Wahrsagerei angewendet. So kann man einen Heilkundigen holen, damit er die Innereien eines Huhns ins Wasser wirft. Oder der Fachmann betrachtet den Kranken durch eine Glaskugel und kann auf diese Weise feststellen, an welcher Krankheit er leidet. Die gängigste Form des Wahrsagens besteht indes darin, Scheiben der Zeptopflanze zwischen den Fingern zu reiben und dabei die Namen der Krankheiten aufzuzählen, von denen der Betreffende eventuell befallen ist. Wenn die Zeptoscheiben kaputt gehen, beweist dies, dass der richtige Name gefunden ist. Der Wahrsager wendet sich dann der Frage der Ursache zu. Zauberei, Ahnengeister und so weiter. Als nächstes kommt das Heilmittel. Drei Wahrsagegänge reichen gewöhnlich, um alle erforderlichen Informationen zu beschaffen.
Noch einmal war das Nigel Barley mit seinem Kameruner Erfahrungsbericht aus den 70er Jahren. Drei Wahrsagegänge reichen für alle erforderlichen Informationen. Ein Gipfel reicht definitiv nicht für eine ideale Kooperation. Immer noch sind die afrikanische und die europäische Seite nicht auf Augenhöhe, wie wir gehört haben. Und die Konzepte für eine bessere afrikanische Welt sind unterschiedlich. Mehr Geld für Afrika. Das klingt ja eigentlich erstmal immer gut. Für die, um die es geht, klingt es aber überraschenderweise nicht unbedingt gut. Jens Borchers hat sich am Rande des Gipfels bei Menschen in Abidjan umgehört und interessante Eindrücke gewinnen dürfen.
Auf den Straßen am Hafen von Abidjan haben Fischhändlerinnen ihre Stände aufgebaut. Gefrorene Doraden, frischer Thunfisch, das Angebot ist groß. Viele der Frauen stammen nicht aus der Wirtschaftsmetropole Abidjan oder von der Elfenbeinküste. Sie sind aus Ghana oder aus dem Senegal eingewandert und hoffen, sich hier eine Existenz aufbauen zu können. Die Migration in die Elfenbeinküste geht relativ einfach, denn in der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft herrscht Freizügigkeit, so wie in der Europäischen Union auch. Migration gehört hier zum Alltag. Vom 5. Gipfeltreffen der Afrikanischen und der Europäischen Union hat hier auf dem Fischmarkt kein Mensch etwas gehört. Was die Spitzenpolitiker über Migrationspolitik oder Wirtschaftsfragen verhandeln, das spielt hier unten kaum eine Rolle. Wir fahren ins Stadtviertel Kokodi und klopfen bei Instant Chocolat an. Romeo Du hat diese kleine Schokoladenfabrik zusammen mit zwei Partnern gegründet. Pralinen, kleine, feine Schokoladentäfelchen, Schokotrüffel. Die Jungunternehmer verarbeiten den wichtigsten Rohstoff der Elfenbeinküste im eigenen Land. Das ist die Ausnahme, keineswegs die Regel. Und der Laden läuft. Sie liefern mittlerweile an eine große französische Fluglinie, an Unternehmen und sie exportieren Blockschokolade. 15 Arbeitsplätze haben sie geschaffen, nicht zuletzt für junge Leute. Romeo Du erzählt, dass junge Unternehmer an der Elfenbeinküste enorme Schwierigkeiten haben, Kapital für ihre Projekte zu finden. Dass er immer wieder von großen Konferenzen, von riesigen Subventionen und Förderprogrammen gehört habe.
Moi, j'ai monté une entreprise ici.
Ich habe mit 150 Euro angefangen, dieses Unternehmen aufzubauen. Und dann höre ich von großen Konferenzen in Ministerien, deren Organisation allein Millionen verschlingt. Das ist der blanke Hohn, da mache ich nicht mit. Romeo Du meint, es bedürfe keiner Milliardensummen, um vielen jungen Menschen zu helfen, sich etwas aufzubauen. Kleine Beträge, sinnvoll angewendet, das würde schon helfen. Aber genau das passiere ja nicht. Schon gar nicht als Ergebnis von Gipfeltreffen. Wir fahren weiter ins Büro von Drissa Sulama. Sulama koordiniert verschiedene Nichtregierungsorganisationen an der Elfenbeinküste. Sie kümmern sich um junge Menschen im Land und um das Thema Migration. Denn auch an der Elfenbeinküste träumen viele den europäischen Traum. Sulamas Verband macht Sensibilisierungskampagnen. Sie sollen junge Menschen vor den Risiken der Migrationsrouten und der Schleusermafias warnen. Aber Sulama sagt auch, Sensibilisierungskampagnen allein helfen überhaupt nichts, wenn die jungen Leute hier im eigenen Land keine Perspektive sehen. Drissa Sulama sagt, wir brauchen keine Milliardenbudgets, um etwas für die Jugend zu tun. Wir brauchen vor allem gute Regierungsführung. Das Drama unserer Staaten ist die Korruption. Geld für bestimmte Vorhaben kommt einfach nicht dort an, wo es ankommen soll. Afrikas Problem ist heutzutage nicht der Mangel an Geld, sondern schlechte Regierungsführung und Korruption.
Viel Geld hilft also nicht automatisch viel. Stimmen aus der Elfenbeinküste, wo gerade der EU-Afrika-Gipfel zu Ende gegangen ist. Joshua Kwesi Akins an der Universität Kassel mit Entwicklungspolitik und postkolonialen Studien befasst. Guten Tag.
Guten Tag.
Das bestätigt ja den Eindruck, die Entwicklungszusammenarbeit geht eigentlich immer noch zu oft an den Bedürfnissen vorbei.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Eindruck, der sich da richtigerweise einstellt, denke ich. Ich glaube aber, dass es auch wichtig ist, da noch mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Zum einen ein bisschen in die Vergangenheit, in die Geschichte der Entwicklungszusammenarbeit, um zu verstehen, dass diese Erfahrung mit Entwicklungszusammenarbeit ja keine neue ist und dass die Rede von den guten Vorsätzen schon alle möglichen Programme und Projekte begleitet hat, die eben nicht nur, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent schon einiges an Folgen hatten. So war es zum Beispiel in den 80ern die Devise des Westens zu sagen, da muss jetzt erstmal alles hier zusammengekürzt werden, der Staat muss geschrumpft werden und das hat natürlich Folgen. Jetzt heute heißt es, oh, die Staaten sind zu schwach und da muss wieder wieder gestärkt werden und Dinge funktionieren nicht, es gibt Korruption und alles mögliche mehr. Und ich denke, es lohnt sich also, da mal hinzuschauen, was wurde eigentlich alles schon unter dem Stichwort Entwicklungshilfe veranstaltet und um wessen Interessen ging es da und vor allen Dingen, wessen Ideen wurden da umgesetzt. Und dann wird man feststellen, dass gerade auf der Ebene der Ideen das oft eine Einbahnstraße war und ist, dass also Experten weit ab vom Geschehen sich Dinge ausdenken, die dann sozusagen vor Ort implementiert werden. Mhm. Und ich denke, dass man sozusagen erst einmal da verantwortungsbewusst darauf schauen müsste, um erstmal zu fragen, okay, was wurde alles schon veranstaltet, was wurde damit auch ausgelöst und was muss man vielleicht erstmal aufräumen, bevor man dann neu starten kann.
Da kann man ja jetzt verschiedene Schlussfolgerungen draus ziehen. Wir haben in der Sendung schon gehört, es wurde natürlich viel an Entwicklungshilfe geleistet für Afrika und es steigt trotzdem die Zahl der Hungernden, es steigt die Zahl der Konflikte. Manche folgern daraus, zum Beispiel Unternehmer oder Wirtschaftsvertreter, Afrika braucht mehr private Investitionen. Dann ist das Geld ja direkt vor Ort und die Leute sind auch vor Ort und man baut zum Beispiel einen Industriepark. Hilft das?
Ja, also private Investitionen an sich sind sicherlich nicht immer schlecht. Ich denke, man muss aber auch da wieder auf den Kontext schauen. Wer investiert da unter welchen Bedingungen in was? Also es geht darum zu schauen zum Beispiel, wie werden diese Investitionen überhaupt dorthin gelockt? Da ist es sehr en vogue, jetzt von westlicher Seite dann Steuererleichterungen und dergleichen zu fordern. Da wird dann auch mal bei den Arbeitsbedingungen, soll es dann flexibel werden, wird nicht so genau hingeschaut. Und das bedeutet eben, dass ja zwar Geld dort ins Land fließt und damit Gewinne gemacht werden, dass aber dort tatsächlich wenig hängen bleibt, sowohl bei den Löhnen als auch bei den Staaten, die ja angeblich gestärkt werden sollen. Also wenn es weder Steuereinnahmen gibt, noch Löhne, von denen man leben kann, dann wird doch deutlich, dass da natürlich dann Gewinne abgeschöpft werden, die aber dann tatsächlich wieder in den Ursprungskontext der Investitionen fließen und vor Ort eben nicht hängen bleiben.
Jetzt gibt es ja auch die Forderung, der Sie sich auch anschließen, man muss auf Augenhöhe, man muss partnerschaftlich miteinander verhandeln. Da fragt man sich natürlich, kann man das jetzt grundsätzlich für alle 55 afrikanische Staaten fordern? Also Länder wie Angola, wo die Einnahmen weiterhin unter einer Familie verteilt werden, über Somalia, Südsudan oder Kongo, die von Konflikten erschüttert sind, bis Länder wie Ghana, das Land, in dem auch Sie studiert haben, Herr Aikins, und das auf dem Weg zur Stabilität ist und auch attraktiv für Investoren. Kann man die alle über einen Kamm scheren?
Nein, sicherlich nicht. Andererseits ist es, denke ich, aber auch wichtig wahrzunehmen, was sich da auf dem Kontinent tut. Zum Beispiel gibt es da, und das wurde ja auch in dem Beitrag gerade angesprochen, regionale Wirtschaftsgemeinschaften. Da versuchen Staaten auf regionaler Ebene zusammenzuarbeiten, wie das die EU ja auch tut. Da gibt es Freizügigkeit und so weiter. Was man aber feststellt ist, die Art, wie die EU mit diesen Organisationen, mit diesen Staatengemeinschaften umgeht, ist problematisch, gerade wenn es dann um die Wirtschaftspolitik geht. Denn, und das ist eben auch ein grundsätzliches Problem, wenn man sich das mal anschaut, Entwicklungspolitik behauptet von sich, der Besserung von Lebensumständen sich zu widmen. Wenn man aber dann mal schaut, in was für einem Kontext das stattfindet, dann stellt man oft fest, dass die EU leider oft mit der einen Hand einreißt, was sie mit der anderen aufbaut, denn da mangelt es an Kongruenz, also an dem Zusammenpassen der verschiedenen Politikfelder. Da wird gesagt, Entwicklungspolitik soll wirtschaftliche Entwicklung fördern. Gleichzeitig gibt es eine Handels- und Wirtschaftspolitik, die genau diese Entwicklung aktiv schädigt und unterminiert.
Das Sie ist ja beziehen bekannt. Sich jetzt auf diese Handelsabkommen.
Genau, es geht mir um die Handelsabkommen und es geht mir darum, dass es einen großen Handelsüberschuss gibt zwischen der EU und den afrikanischen Staaten. Und es geht mir darum, dass die Art, wie diese Handelsabkommen, diese sogenannten EPAs, ökonomische Partnerschaftsabkommen, wie die ausgehandelt werden, dass die gerade diese Selbstorganisation auf regionaler Ebene in Afrika sozusagen aufknacken, indem dann gesagt wird, aha, mit Ghana muss man natürlich anders verhandeln als vielleicht mit Burkina Faso, dem Nachbarland. Die sind aber nun beide in dieser Wirtschaftsgemeinschaft. Wenn man aber denen jetzt sozusagen verschiedene Handelszugänge anbietet, dann knackt man sozusagen die Solidarität, dann knackt man den Binnenmarkt, der da gerade entsteht, wieder auf. Und da sieht man auch wieder, dass die europäische Politik gegenüber Afrika weiter von Widersprüchen und häufig eben auch von problematischen, von zerstörerischen Widersprüchen geprägt ist, wo also gerade der Schaden, der durch die Wirtschaftspolitik entsteht, immens ist. Im Beitrag wurde ja gerade von diesen Frauen gesprochen, die da Fisch verkaufen. Es wurde gesagt, der Gipfel spielt da keine Rolle. Nun, ich würde sagen, wenn man sich mal anschaut, was die Situation genau vor der Küste Abidjans ist, wenn man da sich gewahr wird, dass es da Überfischung gibt, wo europäische Reedereien und Schlepper da sozusagen unerlaubterweise das leerfischen, dann sieht man eben, dass es tatsächlich auch da Zusammenhänge gibt und auch da im Leben dieser Menschen, die da gerade zu Wort gekommen sind, sich die negativen Auswirkungen der Tatsache zeigen, dass Europa eben so redet in einem Politikfeld und einem anderen Politikfeld anders handelt.
Kurz zum Schluss, aus all dem, was Sie kritisieren an dieser bisherigen Entwicklungszusammenarbeit und an diesem europäischen Blick, haben Sie Hoffnung, dass sich nach diesem Gipfel was ändert?
Also ich denke, es muss sich einiges ändern. Ich sag mal so, man merkt ja, dass gerade auch in Bezug auf Sicherheitspolitik und diese europäische Fantasie der Migrationsvermeidung es da Bedürfnisse gibt, zusammenzukommen. Und in dem Zusammenhang finde ich zumindest interessant, dass der französische Präsident Emmanuel Macron sich sehr deutlich geäußert hat, sich kritisch gegenüber der französischen Kolonialvergangenheit geäußert hat und auch kritisch gegenüber der Afrikapolitik von Frankreich in den letzten Jahrzehnten. Da wurde zum Beispiel gesagt, dass jetzt Frankreich geheime Akten offenlegen wolle, in denen dargelegt wird, wie ein Präsident in Burkina Faso, der in den 80er Jahren in diesem Land progressive Politik gemacht hat, wie dieser Mann zu Tode gekommen ist. Da gibt es eben Akten dazu in Frankreich, die lange unter Verschluss waren, die jetzt sozusagen geöffnet werden sollen. Und da sieht man also, dass es vereinzelt auf europäischer Seite den Willen gibt, sich mit dieser schwierigen europäisch-afrikanischen Geschichte, mit dieser Gewaltgeschichte auch selbst kritisch auseinanderzusetzen. Und ich sag mal, das hat zumindest das Potenzial, dass man vielleicht auf dem Weg dann auch irgendwann zu einem neuen Dialog kommen kann.
Also doch, ein Hoffnungsschimmer nach dem Gipfel. Joshua Kwesi Akins an der Universität Kassel mit Entwicklungspolitik und postkolonialen Studien befasst. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Dieser EU-Afrika-Gipfel ist vorbei. Der nächste wird kommen, denn es bleibt viel zu besprechen und es braucht mehr Kooperation. Vor allem, wenn es irgendwann mal nicht nur um Fluchtbekämpfung, sondern hoffentlich um echte Fluchtursachenbekämpfung gehen wird. Und noch besser um eine partnerschaftliche Kooperation der europäischen und afrikanischen Staaten. Bis es soweit ist, fließt sicher noch viel Wasser den Rhein und den Nil runter. Und wir werden noch über einige EU-Afrika-Gipfel berichten. Haben, bei denen bestenfalls kleine Schritte gegangen werden, so wie bei diesem Gipfel. Wenn Sie sich die Zeit bis zum nächsten Gipfel vertreiben wollen und diese Sendung noch einmal hören, dann finden Sie sie unter hr2.de. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.